Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein geleaktes Gespräch über mögliche Taurus-Lieferungen an die Ukraine sorgte diese Woche für innen- und außenpolitische Verstimmungen. Und möglicherweise war genau das die Absicht dahinter. Denn unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte in dem Zusammenhang vor Russlands hybrider Kriegsführung. Was genau mit hybrider Kriegsführung oder hybrider Bedrohung gemeint ist, das erklärt sich aus dem Wort, nämlich eine Bedrohungslage aus unterschiedlichen Richtungen herzustellen. Das ist nicht ganz neu. Seit 2008 gibt es das NATO-Cyber-Verteidigungszentrum in Tallinn in Estland und seit 2017 das Zentrum gegen hybride Bedrohungen in Helsinki in Finnland. Darüber sprechen konnte ich mit Wolf Heinschel von Heineck. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Ich habe ihn gefragt, ob das Taurus-Leak in die Rubrik hybride Kriegsführung fällt.
Sagen wir mal so, die Veröffentlichung dieses WebEx-Gesprächs durch Russland zielt natürlich genau darauf.
Also das heißt, der Eindruck, der ja entstanden ist, hochrangige Militärs nehmen es mit der Sicherheit nicht ganz so genau. Das ist genau der Eindruck, der auch an die Öffentlichkeit vermittelt werden sollte mit diesem Leak?
Nein, die russische Regierung oder die Akteure dort haben ja was ganz anderes draus gemacht. Sie haben ja das Gespräch so verfälscht, dass sie ihrer Öffentlichkeit das so präsentieren, als würde die Bundesrepublik Deutschland Angriffe auf Russland ernsthaft in Erwägung ziehen.
Das ist das, was für Russland eine Rolle spielt. Aber das, was in der deutschen Öffentlichkeit möglicherweise für Verunsicherung sorgt, ist ja genau das. Also, dass eben hochrangige Militärs unsichere Verbindungen nutzen, um eigentlich über supergeheime Dinge zu sprechen.
Ja, das ist genau richtig, Frau Reinhardt. Denn es ist ja so, dass mit diesen hybriden Bedrohungen wird ja nicht nur auf Infrastruktur und so weiter abgezielt, sondern auch auf die Bevölkerung in dem jeweiligen Zielstaat.
Also vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, was genau eigentlich hybride Kriegsführung ist. Das ist ja nicht so einfach zu definieren.
Es gibt ja auch gar keine allgemein anerkannte Definition. Aber wenn man sich diese Definition, die von allen möglichen Akteuren präsentiert werden, mal vor Augen halten, dann haben sie doch eine Menge gemein. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal auf Staaten konzentrieren und nicht auf nichtstaatliche Akteure, dann ist es so, dass ein Staat hier einen integrierten Ansatz verfolgt. Und der unternimmt eine Vielzahl von offenen oder verdeckten Aktionen, um in Verfolgung eines strategischen Ziels, eines übergeordneten strategischen Ziels in einem anderen Staat oder in einer Staatengruppe wie etwa der Europäischen Union, dort bestehende Verwundbarkeiten auszunutzen. Und diese Verwundbarkeiten bestehen nicht nur im wirtschaftlichen und politischen, militärischen oder technologischen Bereich, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich. Und das Ziel, das übergeordnete strategische Ziel dieser vielen Maßnahmen ist es, Stabilität zu beeinträchtigen, also Unsicherheit zu sehen und das natürlich so zu tun, dass man unterhalb einer Schwelle verbleibt, die andernfalls eine rechtliche Einordnung ermöglichte. Und man kann ja dann manchmal schon durch schlichtes Leugnen es immer schwieriger machen für den Zielstaat oder die Zielstaaten, hier dann auch die entsprechenden Reaktionen zu identifizieren.
Und das Leugnen ist deswegen so einfach, weil es eben in der digitalen Welt immer schwieriger wird, eine Ursache, einen Verursacher auszumachen?
Absolut. Also das ist ja ein Aspekt der hybriden Bedrohung, dass man sich der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie bedient. Und wir wissen, dass es trotz bestimmter Fortschritte immer noch schwierig ist, solche Operationen einem bestimmten Staat zuzurechnen.
Was Sie vorhin erklärt haben mit den verdeckten Aktionen, da müsste man vielleicht nochmal genau gucken, wo ist eigentlich der Unterschied zu Methoden, die zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nicht ganz so weit in der Zeit zurückgehen, schon im Kalten Krieg angewandt wurden, außer, sagen wir, den technischen Mitteln, die wir heute haben, die natürlich nochmal ganz andere sind.
Ja, wir haben natürlich recht, Frau Reinhardt. Im Grunde genommen ist das nichts Neues, dass Staaten durch verschiedene Maßnahmen versuchen, Unsicherheit in anderen Staaten zu erzeugen. Durch Fehlinformationen und so weiter, Desinformationskampagnen. Das ist alles ein alter Hut, wenn Sie so wollen. Aber die Möglichkeiten haben sich ja heute deutlich verbessert. Allein die Informations- und Kommunikationstechnologie ist in ihrer Wirkkraft ja deutlich höher als, ich sage mal, vor 50 Jahren, wenn in irgendeiner Zeitung irgendeine Meldung erschien, die von einigen wenigen vielleicht wahrgenommen wurde. Der andere Unterschied ist relativ klar. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist deutlich anders, als er das damals war. Heute ist es also sehr viel leichter, das Protestpotenzial in bestimmten Bevölkerungskreisen auszunutzen, indem sie mit bestimmten Informationen versorgt werden, die, obgleich sie nicht wahr sind, aber doch auf fruchtbaren Boden stoßen. Und wenn solche Verwundbarkeiten entstehen oder bestehen, weil etwa die Einigkeit in der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist und viele Randgruppen und Splittergruppen hier möglicherweise gehört werden, dann ist es natürlich für den Angreifer, das bitte ich in Anführungsstrichen zu sehen, sehr viel einfacher.
Also das heißt, wenn es darum geht, Demokratien anzugreifen und deren Zerfall auch in irgendeiner Form zu beschleunigen, dann sind die Akteure autoritäre Staaten.
Häufig, ja, natürlich. Natürlich.
Können Sie die auch benennen?
Naja, Russland liegt auf der Hand, China liegt auf der Hand und beide Staaten bedienen sich zwar nicht völlig identischer Mittel und Wege, aber letztlich wollen sie beide das Gleiche erreichen, nämlich in Verfolgung ihrer Interessen Unsicherheit und Instabilität zu erzeugen.
Aber gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Russland und China in der Methodik vielleicht?
Nun, China macht es, ich sage mal, auf eine etwas sanftere Weise. Nicht? Dann gibt es dann Konfuzius-Institute und vergleichbare schöne Dinge, die erstmal gerne angenommen werden, weil man sich davon etwas verspricht, ohne zu erkennen, dass China damit natürlich auch ein übergeordnetes strategisches Ziel verfolgen. Bei den Russen ist es etwas, ja, lassen Sie mich das mal so sagen, etwas plumper. Aber ich sage nicht, dass es damit weniger effektiv ist.
In der Gesellschaft ist das Thema aber vielleicht doch noch nicht so breit diskutiert worden wie unter Militärexperten oder Sicherheitspolitikern. Aber Sie haben es ja eben auch schon gesagt, es geht ja genau darum, die Gesellschaft zu destabilisieren. Müsste man für das Thema mehr Aufmerksamkeit schaffen?
Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Allerdings bin ich der Meinung, dass ein übermäßiger Gebrauch des Begriffs Hybrid oder hybride Bedrohung oder gar hybrider Krieg nicht unbedingt geeignet ist, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu fördern.
Welchen Begriff bräuchte es denn dann?
Ja, das kann man so nicht sagen. Ich habe jetzt keine Alternative dafür.
Aber das Problem scheint ja offensichtlich auch ein bisschen zu sein, dass es für dieses Szenario, ob man das jetzt hybride Kriegsführung, Bedrohung oder wie auch immer nennt, sehr viele unterschiedliche Begriffe gibt und am Ende man vielleicht oder die Bevölkerung nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich gemeint ist.
Das ist genau der Punkt und das Fremdwort Hybrid hört sich zwar schön an, aber viele Leute mögen das gar nicht so richtig einordnen können. Und man muss sich da auf eine andere Art der Kommunikation einigen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wirklich für dieses Thema zu bewegen.
Könnte man denn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auch insofern vielleicht etwas schärfen, als dass es vielleicht mehr ins Bewusstsein gelangt, dass genau diese Dinge, die Sie vorhin schon beschrieben haben, also sowas wie Verunsicherung in der Gesellschaft, dass insgesamt festgestellt wird, dass es weniger Verlässlichkeit gibt. Das sind ja alles Dinge, mit denen wir zurzeit konfrontiert wird, dass das möglicherweise auch eine Folge von hybrider Kriegsführung oder hybrider Bedrohung sein könnte.
Da gebe ich Ihnen gerne recht. Nur es ist ja trotz aller Warnungen in vielen Bereichen, nehmen wir etwa mal die moderne Kommunikations- und Informationstechnologie. Wenn man sich vor Augen hält, wie nachlässig viele Menschen mit dieser Technologie umgehen und dann völlig überrascht sind, dass ihre selbstgeschaffene Verwundbarkeit von Kriminellen oder anderen bösartigen Akteuren ausgenutzt ist. Das macht ja eigentlich schon relativ deutlich, wie schwer es ist, ein Bewusstsein für diese Problematik zu erzeugen.
Gut, aber da steht natürlich dann die Frage im Raum, wie kann die Demokratie sich schützen?
Ja, dafür habe ich nun auch kein Patentrezept, Frau Reinhardt. Ich glaube, man muss die Dinge beim Namen nennen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und auch wenn man möglicherweise keine gerichtsfesten Beweise hat, muss man klar Stellung nehmen und sagen, hier haben wir es mit Maßnahmen etwa der russischen Regierung zu tun, die darauf zielen, dies und das zu tun. Und das geht selbst in den rechtlichen Bereich hinein, dass man auch da sich nicht scheuen sollte, das als völkerrechtswidrig zum Beispiel einzuordnen.
Gut, das ist die eine Seite, die Justiz. Die andere Seite ist die Verteidigung. Da wurde ja spätestens eben auch mit Beginn des Krieges in der gesamten Ukraine festgestellt, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Wie sieht es denn aus mit einer Verteidigung gegen hybride Kriegsführung?
Also man hat mehrere Möglichkeiten. Wir brauchen jetzt auch gar nicht so weit zu gehen und das Selbstverteidigungsrecht bemühen, denn das Selbstverteidigungsrecht setzt da einen bewaffneten Angriff voraus. Und da werden die hybriden Bedrohungen schwerlich geeignet sein, diese Schwelle zu überschreiten, weil es sich ja um eine besonders schwere Form der Gewaltanwendung handeln muss. Das wird also in der Regel nicht der Fall sein, zumal der Angreifer gerade das ja vermeiden will. Aber es gibt eine Reihe von anderen Reaktionsmöglichkeiten, zum Beispiel in Form der sogenannten Gegenmaßnahmen. Das bedeutet, wenn die Bundesrepublik Deutschland etwa meint, durch die Russische Föderation in ihren Rechten verletzt worden zu sein, dann kann sie darauf ihrerseits mit einer Verletzung von Rechten der Russischen Föderation reagieren.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf das Jahr 2024 als dem sogenannten Superwahljahr blicken. Ja. Denn wir haben drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Dann wird in den USA gewählt. Wir wissen, dass Russland 2016 Einfluss auf die Wahlen in den USA genommen hat. Wie blicken Sie denn auf dieses Wahljahr im Zusammenhang eben mit diesem Thema hybride Bedrohungen?
Nun, da der Boden relativ fruchtbar zu sein scheint und gerade solche Wahlen ja dann auch häufig darauf hinauslaufen, dass es sogenannte Protestwähler gibt, die gar nicht mal jetzt dem extremen rechten oder linken Flügel angehören, aber gleichwohl unzufrieden mit der gegenwärtigen Regierung etwa sind, da wird es natürlich zu erwarten sein, dass die Russische Föderation gerade darauf abzielt, auf diese Stimmung in der Bevölkerung, diese Unzufriedenheit, und sie wird versuchen, das zu stärken.
Der Völkerrechtler Wolf Heinschel von Heineck über hybride Bedrohungen und deren Gefahr für die Demokratie.